Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewpartner, und zwar die Anna Engert. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, mein Hinweis wie immer: Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei Spotify, iTunes oder Deezer. Lass mir auch gerne einen Screenshot zukommen, wo du diesen Podcast gehört hast, per Instagram. Ich antworte auf jeden Fall. Doch jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Anna Engert ist Trainerin, systemischer Business Coach, Beraterin, Rednerin und Mitglied der German Speakers Association und noch so viele Sachen mehr. Als humorvolle Perfektionistin macht sie anderen Mut und gibt Denkanstöße. Ihr Schwerpunkt liegt dabei im Diversity Management. Dabei startete sie ihre berufliche Karriere ganz anders, mit einem Jurastudium, und sie ist Volljuristin mit einer großen Leidenschaft für Kommunikation. Sie war in einer renommierten internationalen Kanzlei tätig und hat auch schon als Redakteurin beim ZDF Medienluft geschnuppert. Sie ist Mutter von zwei Kindern, hat vor kurzem ein Buch geschrieben und damit ein echtes Multitalent. Ich begrüße ganz herzlich in diesem Podcast Anna Engert.
Dankeschön. Danke. Ich freue mich total.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir miteinander plaudern können. Wie geht's dir heute so, und vor allem, wie geht's dir, wenn du so eine Anmoderation hörst, Anna?
Ach, das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl. Und das ist ja, ganz oft sagen ja immer Leute, sie denken immer gar nicht, dass sie das sind. Aber das habe ich tatsächlich eben gerade nicht. Also das war ich, oder das bin ich, das, was du gesagt hast. Von daher wunderbar.
Nein, so habe ich dich auch kennengelernt. Du strahlst das aus, was du machst. Aber hol uns doch mal gerade ins Boot. Du weißt, was Diversity ist. Ich habe das auch schon mal wahrgenommen. Vielleicht der ein oder andere Hörer noch nicht. Kannst du es mit ein paar Worten umschreiben, was Diversity ist?
Oh, jetzt, ne? Jetzt erwischte mich. Nein, also natürlich kann ich sagen, aber nicht in ein paar Worten. Ich versuche.
Darf auch gerne mehr, wir haben Zeit.
Ich versuche mich kurz zu halten. Nein, also Diversity für mich ist tatsächlich die Vielfalt der Menschen zu sehen, und das gar nicht runtergebrochen auf diese sechs Kategorien, die wir jetzt alle so kennen, ne? Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter, sondern für mich ist es viel, viel mehr. Für mich ist es eben auch, wie wir uns verhalten, wie wir uns geben. Und meine Idee, und das war eben auch die Idee des Buches, ist, dieses Diversity-Thema wieder leicht zu machen. Ich habe in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, immer gesehen, dass dieses Thema so über allem stand oder so als Thema gesehen wird. Oh, das müssen wir ja auch noch machen.
Das machen die anderen auch, ne? Und wir müssen jetzt auch, damit wir auch noch up to date sind, ne?
Genau, wir müssen auch noch Diversity machen. Und so sehe ich es auch, wird es gerade in den Unternehmen im Grunde auch abgearbeitet. Und das finde ich so schade, weil wir alle mit Menschen zu tun haben. Wir sind Hirntiere, wir mögen Menschen. Und alleine der Mensch als solcher, wir selbst sind schon vielfältig. Und ich würde gerne diesem Thema die Leichtigkeit zurückgeben in der Art, dass wir sagen, Mensch, Unternehmen, schaut doch auch mal hin, ihr habt schon ganz schön Vielfalt da. Es bedarf jetzt nicht solcher Maßnahmen wie, ihr müsst jetzt unbedingt eine Behindertentoilette bauen oder unbedingt einen Gebetsraum einrichten. Damit ist es auch gar nicht getan und damit ist es oft auch gar nicht geholfen. Sondern schaut doch erst mal hin, wo ihr die Vielfalt schon habt. Und die habt ihr nämlich auch schon im Denken, und die habt ihr in den verschiedenen Arbeitsweisen und so weiter. Und da kann auch eine ganz nach außen homogen scheinende Gruppe auf einmal ganz, ganz diverse sein, ohne dass man so viel machen muss. Natürlich müssen wir gucken, wo die Diskriminierungen liegen. Und Frauen ist ein Riesenthema. Aber es ist gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer und es macht Spaß und es ist überall in jedem Unternehmen einfach anders. Und das wäre so meine Idee, zu sagen, Mensch, ich möchte gerne, dass die Leute sagen, jetzt machen wir Diversity, jetzt macht Spaß. Ich habe Bock drauf. Es ist gar nicht so viel. Und Diversity ist überall, wo wir Menschen sind. Die ist einfach sowieso da. Ja. Und das eben nicht zu sehen, wir machen jetzt erst, ich war in einem großen Unternehmen hier im Rhein-Main-Gebiet, da hat mir auch die Diversity-Officerin gesagt, irgendwie, wir müssen jetzt erst Digitalisierung machen und dann machen wir Diversity. Und das ist für mich der falsche Ansatz, weil Diversity ist sowieso da und für mich geht auch Digitalisierung nicht ohne Diversity. Und wie gesagt, also um zur Frage zurückzukommen, ich möchte gerne, dass der Mensch gesehen wird als der, der er ist. Und wenn er in einem, ich bin ja sehr im beruflichen Kontext mit diesem Thema unterwegs, und wenn er eben im Unternehmen ist, soll seine Qualifikation im Vordergrund stehen und sein Talent, warum er da ist. Und ich möchte gerne, dass das wieder hochgeholt wird, und dann muss es egal sein, ob er schwarz, weiß, homo, hetero, alt, jung ist, sondern es muss, wir wollen genau diesen Menschen haben, weil er diesen Job toll macht.
Genau. Also, heißt also ganz konkret, wir haben ja in Unternehmen ganz oft noch feste Strukturen, gerade in Deutschland. Und wie du da eben schon sagtest, wir machen das heute, das machen wir morgen, das machen wir übermorgen. Ja. Da arbeiten ja ganz viele Menschen. Und da einfach zu gucken, was kann jeder besonders gut, und ihm dann seine Aufgaben in dem Unternehmen so zukommen zu lassen, dass das genau auf seine Talente ausgerichtet ist. Das
genau.
Ist der Idealplan.
Ja, und dafür, so wird ja eigentlich eingestellt. Wir gucken ja eigentlich, ne? Wir gucken ja eigentlich, dass derjenige oder diejenige eben passt. Ja, aber da kommen so viele Faktoren dazu, die uns ablenken lassen. Da sind wir da bei einem anderen großen Thema, ne? Diese unbewussten Denkmuster. Ja. Und die müssen wir einfach aufbrechen, um zu gucken, okay, die Diversität ist eigentlich schon da. Ja. Okay. Und es macht Spaß. Es macht eben Spaß, mit Leuten auch zusammenzuarbeiten, die da sind, weil sie was können. Ja. Und dann muss es eben egal sein, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja. Und wenn das eben die Frau ist, die es einfach auch richtig gut kann, dann muss sie es eben auch nach oben schaffen. Verdammt nochmal.
Da bist du auf jeden Fall in einem Markt unterwegs, wo in Deutschland noch einiges zu tun ist, wenn ich das jetzt einfach mal so bewerte. Ne? Da sind, ich glaube, die Bereitschaft ist bei vielen da, das tatsächlich zu machen. Die tatsächliche Umsetzung, die darf halt dann eben unterstützt werden. Und da bist du dann ja genau die Richtige.
Genau, und um da noch einmal einhaken, wie genau die Umsetzung ist, weil die Unternehmen einfach mit diesem Thema nicht richtig was anfangen können. Die denken, oh, das ist ein Riesenbrocken, der da vor mir liegt. Und das nochmal, das ist so wirklich was, ich würde dem so gerne die Leichtigkeit zu geben und sagen, ihr seid schon ganz diverse, guckt es doch einfach, wir gucken mal da rein, ja, weil es ist nicht so schwer. Mhm. Das ist, und ich glaube, dass die Unternehmen das viel so vor sich herschieben, ja, und da einfach viel mehr schon machen könnten, wenn sie es richtig angehen. Und dann läuft es auch irgendwann von selbst. Also ich bin da wirklich total von überzeugt, dass es gar nicht so schwer ist. Das ist leichter als Digitalisierung.
Es darf halt leicht sein, ne?
Genau, es ist voll leicht sein. Und das ist wirklich meine Passion. Deswegen gehe ich jetzt hier mit diesem Thema so raus, weil ich sage, es muss wieder leicht werden. Und ihr habt ja die Menschen eh an Bord. Sie sind ja da. Ja. Das ist ja noch so. Und das deswegen nutzt doch die Vielfalt, die ihr schon habt.
Und ich wage mal die Behauptung, sie bleiben auch, wenn sie diverse arbeiten dürfen.
Absolut, absolut. Ja. Wenn sie sich wohl, dann sind wir wieder bei diesem riesen Wohlfühlthema und sowas, dann sind wir bei Change und so weiter. Aber das zeigt eben, Diversity greift in alles ein. Man kann nicht sagen, wir machen jetzt irgendwann Diversity. Für mich schwebt Diversity über allem. Ja, also die Vielfalt sehen. Und klar ist das ein Führungsthema, ne? Es ist ein HR-Thema. Es ist natürlich auch ein Digitalisierungsthema. Es greift überall mit rein, und das muss erkannt werden.
Ja? Okay. Haben wir jetzt, glaube ich, ein gutes Bild von, wie du Diversity verstehst und wie du es lebst. Ich spüre das auf jeden Fall schon direkt in den ersten Minuten. Und bevor wir da weiter eingehen, würde ich aber gerne noch einmal einen Sprung zurück machen, und zwar an den Anfang deiner Reise hier auf dieser wunderschönen Welt. Hol uns doch mal ins Boot, wie die Anna Engers aufgewachsen ist. In was für einem Umfeld bist du groß geworden? War das eher behütet und sicherheitsorientiert, oder war das eher abenteuerlustig, oder wie war das bei dir? Hol uns doch da mal ins Boot.
Das ist echt lustig. Also ich habe ja immer gedacht, ich bin so normal. Ich bin viel zu normal für dieses Thema, ne? Für dieses Diversity-Thema, weil, ne, hast du ja schon gesagt, verheiratet, zwei Kinder, Juristin. Also es ist ja alles so. Natürlich kann man jetzt lange darüber diskutieren, was ist normal, aber das ist so die Norm, ne?
Ja.
Und ich habe immer gedacht, ich bin viel zu normal für dieses Thema. Und witzigerweise habe ich tatsächlich neulich mal darüber nachgedacht, wie es denn in meiner Kindheit so war und wo kommt mein Interesse an dieser Vielfalt her. Und um deine Frage zu beantworten, ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen. Und zwar bin ich Kind von Eltern, die... Also die waren nicht ganz vorne 68er, aber sie sind so 68er angehaucht, ne? 68er, meine Eltern, die haben da so mit, beides Stadtkinder, kommen aus Hamburg und haben so diese Szene schon mitgemacht. Also mein Vater hat auch vorm Springer Hochhaus gesessen und auch bei Brockdorf, das hat er gemacht.
Okay.
Ich sage aber derjenige, der irgendwie ganz vorne war. Und meine Eltern haben beschlossen, ich bin 1974 geboren, 1974, da war mein großer Bruder schon auf der Welt, aufs Land zu ziehen. Und wir sind wirklich in den Norden, also nach Schleswig-Holstein gezogen, auf ein ein Bauernhof war es nicht, aber es ist ein altes Reetdachhaus, das wirklich so klassisch auf einer Warft liegt.
Okay.
Na, also Warft ist, für die, die es nicht wissen, das ist ein Hügel, wo ein Haus drauf liegt und da eben ein Graben drumherum und das ist erhöht, falls die Deiche brechen und da eben die Flut kommt, damit diese Häuser eben geschützt waren damals. Also das ist ganz alt. Und da sind wir hingezogen und meine Eltern haben da mit 5 Schafen, 5 Hühnern und irgendwie einem Hund einfach so ein Idyll geschaffen. Und mein Vater hat tatsächlich schon früh Zeit gegen Geld getauscht. Also das ist, wir haben da wirklich, ne, ganz, ganz, also spartanisch ist jetzt falsch, aber ganz mit wenigen Mitteln einfach gelebt. Das als Kind merkt man das ja nicht. Und das ist ja auch, das hat uns an nichts gefehlt. Und mein Vater war eben immer ein bisschen arbeiten, aber viel, viel da.
Okay.
Und wir haben also dieses Haus renoviert. Das war irgendwie, ne, so, weiß nicht, komischer Zustand oder irgendwie noch, baufällig nicht, aber eben, ne, Renovierungsbedürfnis und haben mit uns Kindern dann da so, das war echt Bullabü. Das war wirklich Bullabü. Ja.
Klingt sehr, sehr idyllisch und behütet und als total. Kind ja traumhaupt, ne?
Total, ne?
Aber wir vor der Tür.
Genau,
absolut,
ne? Und war auch so, und meine Eltern eben haben da auf diesem Hof eben, ne, oder dem Haus da irgendwie rumgebrüttelt und wir eben so drumherum. Aber wir waren natürlich immer die Hamburger in dem Dorf, ne? Also die Städter, ne? Ja. So die Zugezogenen. Und das war schon, ich merkte immer schon, ich war in dieser, und meine Eltern, ne, auch schon sehr intellektuell geprägt und haben das auch sehr, sehr gefördert. Wir waren einfach schon da anders. Ja? Und deswegen komme ich so dazu. Ich merkte immer, ich wollte da auch gerne dazugehören. Ich weiß, meine allerbeste Freundin zum Beispiel, die hatte so tolle Clocks damals rot mit Marienkäfern. Fand ich super. Ne? Fand ich als Kind. Ne?
Das waren Schuhe, ne?
Ja, das sind so Schuhe, diese Holzschuhe, ne?
Ja, genau. Ja.
Mit Marienkäfer fand ich klasse. Und was kriegte ich? Ich kriegte die schönen dunkelblauen aus Dänemark, ne? Das musste so sein. Bloß nicht zu viel Blinky-Blinky und so. Und als Kind, ne? So, also das war immer so, wo ich dachte, also wo ich im Nachhinein merke, es hat natürlich nicht geschadet, aber im Nachhinein merke ich, aha, ne? So, und wir fuhren auch ich glaube, mein Vater ist echt Überzeugung, ein Lader, ja, also ein russisches Auto, wo ich weiß nicht, wie viel Zeit wir damals in der Werkstatt verbracht haben, weil dieses Ding auch das feuchte Wetter überhaupt nicht abkonnte und nicht ansprang, ja, aber wir fuhren, glaube ich, auch aus Überzeugung Lader und mit der Atomkraft, nein, danke Sonne hinten drauf, ne?
Die war auch drauf.
Ja, okay. Ja. Also so waren wir.
Okay.
Und dann wirklich in so einem Dorf, wo eben auch sein eigenes Gesellschaftsleben eben stattfand und wir so die Zug, meine Eltern haben sich da super eingeführt, gar keine Frage. Aber wir waren eben doch ein bisschen anders.
Ihr kamt aus der Großstadt, ne? Ihr kamt aus Hamburg.
Ja, ne? Wir kamen eben aus Hamburg und so. Und deswegen ist da, glaube ich, auch so dieses entstanden. Und aber meine Eltern eben ganz, ganz, ganz offen für Menschen. Also ich glaube, ich habe da auch viel von meinen Eltern erlebt. Und meine Mutter war zum Beispiel auch jemand, die hat immer Anhalter mitgenommen. Ich fand, das gibt es ja heute gar nicht mehr, ne? Dass da Leute auf der Straße stehen. Und ich fand das immer ganz unheimlich, weil dann auch einfach irgendwelche Männer oder auch irgendwie Leute zu uns stiegen, die ich irgendwie nicht kannte. Meine Mutter war da ganz angstfrei und hat uns früh damit so konfrontiert.
Ja.
Ich hatte das nie, so in so einem kleinen Auto. So. Und hat uns ganz schnell mit Menschen zusammengebracht, die eben auch, ja, anders ist jetzt, ne, aber einfach nicht in meinem wohlbehüteten so waren.
Und hat euch dann wahrscheinlich auch gezeigt, dass da draußen noch eine andere Welt existiert.
Ja, ne?
Ihr habt die Großstadt wahrgenommen, auch wenn du noch klein warst. Dann habt ihr quasi dieses Eiland, dieses Idyll erlebt und dann immer wieder dafür Sorge getragen, dass ihr auch wahrnimmt, guck mal, drumherum gibt es noch was anderes. Ne?
Genau. Wir waren viel in Hamburg, weil meine Großeltern in Hamburg wohnten. Also das war auch immer so. Und meine Eltern waren auch immer der Meinung oder haben immer gesagt, wir ziehen zurück in die Stadt. Eigentlich war der Plan so 5 Jahre auf dem Land, ne, die Kindheit irgendwie groß und dann ziehen wir zurück in die Stadt. Es sind dann irgendwie 11 draus geworden und dann sind wir
okay.
In Hamburg und dann war mein kleiner Bruder auch dann mit dabei und so. Aber das war eben länger als gedacht. Weil es, glaube ich, so schön war. Ne?
Ja.
Naja, genau. Und das ist schon, wir waren da schon einfach anders in einem Umfeld, was einfach toll war. Und wie gesagt, wohlbehütet. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Gar nicht. Aber ich habe immer schnell so gemerkt, da ist noch ganz viel. ganz ja. viel drauf.
Wie alt warst du, als ihr wieder zurück nach Hamburg gekommen seid?
Ja, ich war dann 11. Ich war
11 warst du. Das heißt, ihr seid quasi weggezogen, als du geboren wurdest genau. und dann, genau. Als du 11 warst, zurück in die Stadt. Und ja. Kulturschock, oder war das für dich das große Abenteuer?
Nee, das war okay. Wir sind da, wie gesagt, auch darauf vorbereitet gewesen. Es hieß immer, wir machen das. Und durch meine Großeltern da wir waren oft am Wochenende dort, haben meine Eltern dann Freunde getroffen und uns dann eben bei den Großeltern geparkt. Und deswegen waren wir da öfters. Und ich fand das dann auch toll. Also so 11, da war ich dann irgendwie, ne, was war das? 6. Klasse, 5., 6. Klasse. Das war schon stark, ne?
Ja, glaube ich gerade, wenn dann so auch dann die Pubertät näher rückt, dass du dann halt in der großen Stadt mehr machen kannst, als jetzt auf der Warf. Ne?
Genau, das stimmt tatsächlich, aber dann sind wir wieder umgezogen. Da sind wir tatsächlich wieder umgezogen nach 2 Jahren. Es war nur ein kurzer Zwischenstopp in Hamburg, weil mein Vater dann ein Angebot bekam, was er nicht ablehnen konnte. Und das war in der Pfalz. Das war der richtige Kulturschock. Oh. Da sind wir irgendwie in die rheinland-pfälzische, in den Pfälzer Wald gezogen.
Ja.
Und dort bin ich tatsächlich groß geworden und habe Abitur gemacht. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch irgendwie hier unten hängen geblieben. Also meine Eltern sind wieder zurück, nachdem ich Abitur gemacht habe. Mein großer Bruder war dann auch schon raus aus der Schule. Und die sind dann wieder zurück und haben meinen kleinen Bruder mitgenommen. Und ich bin damals dann da unten hängen geblieben und bin eben nach Mainz studieren gegangen, weil ich damals meinen ganzen Freundeskreis eben da hatte und mich nicht mit hoch wollte.
Okay.
Deswegen ging ich einmal so durch Deutschland durch.
Ja. Ja. Hast du denn dann, während du deine Wechsel so hattest, von der Warf nach Hamburg und dann in den Pfälzer Wald sozusagen, hast du da schon wahrgenommen, dass du irgendwelche Dinge schon besonders gut konntest, dass du diese Vielfalt vielleicht schon so wahrgenommen hast oder so ein Faible dafür hattest? Oder welche Begabungen hast du da schon gesehen oder haben deine Eltern schon in dir gesehen?
Oh, das ist eine spannende Frage. Das ist eine sehr schöne Frage. Also so diese Umzüge, ich glaube, egal wohin, das weiß man, dass das mit Kindern, also mit uns hat es, glaube ich, nur stärker gemacht. Ne? Und aber dieser Moment, wo der Lehrer mit dir vorne steht und sagt, hier, ne, ist eure neue Mitschülerin, seid sehr nett zu ihr.
Ja, habe ich auch erlebt, ja.
Ja, genau, das ist echt eine Nummer. Ne? Ja. Aber wie gesagt, also das war immer so, meine Eltern haben immer gesagt, das macht dich mehr als stark. Und ich weiß, in so dieser Klasse, und man wusste ja genau, ne, wenn noch ein Platz frei war in der Klasse, das war meist ganz hinten, wusste man auch ganz genau, der ist nicht ohne Grund frei.
Das hatte man als Kind auch schon wahrgenommen. Ja, es hat einen Grund, warum der frei ist.
Und man wusste genau, boah, das dauert jetzt mindestens bis zur nächsten Sitzordnung, bis du dich da irgendwie hoch, in Anführungszeichen, gearbeitet hast. So, diesen Moment hatte ich dann eben zweimal im Leben. Aber das konnte ich gut, ja. Das ist mir nicht schwer gefallen. Und tatsächlich der Umzug in den Pfälzer Wald, das war insofern schon ein Kulturschock, weil eben der Dialekt auch so krass war. Also das war wirklich, die haben da dann dieses Pfälzer, Platt wollte ich gerade sagen, ne? Also pfälzisch gesprochen.
Da kommt das Norddeutsche raus, ne?
Pfälzer, ja, platt. Genau, Wahnsinn, ne? Also das Pfälzische, das fand ich schon krass. Also wenn die dann da auf dem Schulhof sich dann irgendwie umdrehten und dann da das Pfälzisch babbelte, jo, ajo, da kam ich nie mehr mit. Ja? So, das war schon, das war krass. Aber dadurch hatte ich ich habe halt das, ne, dann das reine Hochdeutsch gesprochen, das fanden die total spannend. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und die Pfälzer sind ein ganz tolles Völkchen, also total offen und herzlich und das war echt gut. Und ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, ich war auch neugierig da schon und war da offen. Ich bin ein offener Mensch. Ob es jetzt eine Begabung ist, ich weiß es nicht.
Aber die Neugier gepaart mit dem Mut, diese Dinge auch anzugehen, die da sind, also jetzt mal eben dann wegzuziehen, das hast du ja nicht entschieden, sondern deine Eltern, aber dann halt auch in ein neues Umfeld rein, alte Freunde zurücklassen, neue Schule, neue Mitschüler und dann ja wieder quasi die Beziehung neu aufzubauen. Dafür brauchst du ja auch Biss, ne? Und Mut.
Ja. Das ist ja, absolut, absolut. Das genau. Aber das war eben so, ne? Das war eben so. Und ich glaube, da kommt mir mein Elternhaus natürlich auch zugute. Das wurde zu Hause natürlich alles aufgefangen und wirklich eher in Stärke umgedreht. Also das war auch klar, dass meine Eltern zwar wussten, ne, das ist eine doofe Situation, aber die haben da, ne, gesagt, du lernst draus, mach was draus. Ja. Und so schlimm ist es nicht, es tut nicht weh. Ja? Ja. Und so habe ich, und deswegen haben sie uns, glaube ich, auch die Angst genommen. Und meine Brüder haben das ähnlich gut gemacht. Also da hat keiner jetzt Knacks weg. Und das finde ich auch. Also umziehen ist jetzt nicht wirklich.
Nee, ist jetzt nichts Schlimmes, um Gottes Willen.
Nee. Und das war jetzt auch noch eben noch nicht Pubertät. Das war so kurz vor der Pubertät. da steckte man das vielleicht auch mal leichter weg, als wenn man da irgendwie schon irgendwie anders unterwegs war, glaube ich.
Ja. Das stimmt. Und wie war dann die, woher kam das Interesse quasi dann zu sagen, okay, Jura, das ist so mein Ding, da will ich hin. Wie ist das entstanden?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ich weiß es ehrlich gar nicht so genau. Also es war so, ich wusste es nicht so richtig. Ich habe auch immer geschwankt zwischen Politik und Jura. Mhm. Ich glaube, da haben auch meine Eltern mich ein bisschen so hingelenkt, ja. Mhm. Weil sie, glaube ich, wussten, und so ist es ja auch gekommen, mit Jura kann man eben viel machen. Ja, mit
Jura ist jetzt nicht so der allerleichteste Studiengang, den du gewählt hast.
Das stimmt, das musste ich auch schmerzlich feststellen, ja, das ist tatsächlich wahr. Aber das war auch sowas, ich wusste, also entweder Politik und Jura, und dann habe ich mich für Jura entschieden und habe das eben auch angefangen und habe gedacht, also wenn es mir eben keinen Spaß macht, oder wenn, dann lasse ich es auch. Also das war auch, da war auch nie Druck von zu Hause, da ich hätte da auch auf jeden Fall wechseln können. Und deswegen habe ich gesagt, ich fange das an, ja, ich fange das an, und ich habe das sehr genossen. Ich fand das wirklich toll, obwohl ich nach dem ersten Staatsexamen schon merkte, okay, das ganz klassische Jura ist es nicht. Also ich werde jetzt, ich hatte vorher so gedacht, so Richterin finde ich super, das mache ich. Aber das war nach dem ersten Examen schon relativ klar, dass mir da tatsächlich die Kommunikation fehlte. Mir fehlte in den Job eben so, in den reinen Jura die Kommunikation. Und ich habe noch Alt-Jura in Anführungszeichen studiert. Unser Referendariat damals war noch anders aufgebaut. Wir hatten viel mehr Stationen. Also wir mussten natürlich einmal zum Strafgericht, einmal zum Zivilgericht, wir mussten zum Anwalt und so eine Station im öffentlichen Verwaltung. Aber das waren bei uns so 3-Monats-Stationen, und viele konnten wir selbst wählen. Und die wir selbst wählen konnten, habe ich alle irgendwie in eine Kommunikationsebene gewählt. Also ich war eben in der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz, also in Mainz, und habe da beim Ministerpräsidenten, da war ich dann bei der Pressestelle. Ich war irgendwie, wie du gesagt hast, beim ZDF. Da habe ich als Freie dann da ein bisschen mitgemacht. Und dann war ich, glaube ich, noch in Berlin, genau, bei der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Da habe ich mir dann so dieses Politikjura angeguckt. Und das war genau das, wo ich dachte, okay, ich muss irgendwas in der Schnittstelle machen. Und das war eben beim ZDF, das fand ich ganz fantastisch. Also das war wirklich dieses, ein Thema zu haben, das zu bebildern. Das finde ich auch immer noch, also es ist auch immer noch was, wo ich sage, das würde mich auch wahnsinnig reizen. Also was zu bebildern, eine Geschichte zu erzählen, eine juristische, also mit einem juristischen Hintergrund, wo ich das Wissen, was ich gelernt hatte, auch anbringen konnte. Und dann eben nachher so das zu schneiden und zu betexten. Und ich hatte dann beim ZDF, da kam mir mein Hochdeutsch dann wieder zugute, da war einer, der war total begeistert, gesagt, du darfst deinen eigenen Beitrag auch sprechen. Das war richtig cool, da habe ich meinen Beitrag wirklich komplett alleine gemacht und durfte dann ins Tonstudio und habe den auch selber vertont. Das war toll. Und dann hast du eben nachher so ein Produkt. Ja. Und das fand ich echt toll. Also ein Produkt, auch wenn es nicht lange hält, aber es war was fertig, es wurde gesendet. So, das fand ich echt stark. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mein Ding, das würde ich gerne machen. Und habe dann aber eben das zweite Examen gemacht, weil ich genau wusste, ne, also wenn ich was mache, mache ich auch was fertig. Und habe gesagt, hier zweites musst du machen. Und hatte immer überlegt, okay, entweder gehst du in die Politik und machst so Referentin für Öffentlichkeitsarbeit irgendwo, oder du machst wirklich Kommunikation im Jura. Und dann, als ich fertig war, genau, hatte ich mich so auf diese Referentenstellen, habe ich geguckt, da war aber irgendwie nichts Richtiges gerade dabei. Und dann war eben eine Stelle frei in der internationalen Agentur, in der nationalen Kommunikationsagentur. Und habe ich ja, gut, dann mache ich jetzt Jura, dann lerne ich noch ein bisschen Kommunikation eben on the job. Und da kam eben diese Kanzleiwelt dazu, weil da war mein größter Kunde eben eine amerikanische Kanzlei. Und die hat mich ja dann damals dann auch nach 2 Jahren abgeworben und gesagt, komm, du machst das jetzt in-house. Und
das war cool.
Ja, das war wirklich toll. Und das war wirklich, wirklich toll. Und das ist auch, auch was, wo ich gerne zurückdenke, weil ich eben innerhalb dieser Kanzlei und dieses Pressebüro aufgebaut habe. Das waren Amerikaner, die kamen eben nach Deutschland und die kannten das hier in Deutschland alle überhaupt gar nicht, wie das geht, im Pressebüro, und kannten auch den Unterschied zwischen PR und Marketing nicht und so weiter. Und ich war da so, ne, die Pionierin, und habe gesagt, hier Leute, ne, wir dürfen werben, also damals durfte man noch nicht werben als Anwalt, das kippte dann gerade, und dann gesagt, wir machen eben PR, wir machen Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. So, und das fand ich stark. Also dieses auch innerhalb dieser Kanzlei zu sagen, ich habe mir da im Grunde meine eigene Stelle aufgebaut. Das war toll. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja.
Und dann kamen die Kinder.
Ja.
Ich habe den Riesenfehler gemacht, Kinder zu bekommen. Und dann kam dieses, dass du wirklich in dieser sehr konservativen Branche eben sich die gewundert haben, dass ich da so engagiert bin und da weitermachen will. Aber ich habe natürlich auch nur Teilzeit gearbeitet, weil mein Mann eben nebendran auch durchstarten musste als Anwalt. Ne? Wir haben uns im Studium kennengelernt. Und dann habe ich so diese volle Keule bekommen, dass es in Deutschland einfach nicht, noch nicht so weit ist. Ne? Und gerade in so einer sehr traditionellen Branche nicht so weit ist, dass die Frauen hier irgendwie voll arbeiten können nebenher. Und ich wurde da so, ach, ich will es gar nicht, es war gar nicht, ich glaube, es war von dieser Kanzlei, es ist gar nicht böswillig. Das ist ja das, was ich jetzt auch sehe in meiner täglichen Arbeit. Die machen das nicht böswillig, die Strukturen sind einfach noch nicht.
Ja.
Und ich wurde da wirklich, aufs Abstellgleis ist zu viel gesagt, aber mir wurde eben nicht mehr die Arbeit zugeteilt, die ich vorher gemacht habe. Ich habe vorher das Pressebüro geleitet, komplett. Ja. Und auf einmal war ich Zuarbeiterin.
Ja.
Und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich eben auch viele Anwälte, und ich habe natürlich ganz viele Anwaltsfreundinnen, und wir haben auch viele Paare aus dem Studium, wo die Frauen eben Kinder bekamen und nicht wiederkamen. Ja, sie kam einfach nicht wieder. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, in einer, so in dieser Kanzleiwelt. Und da ist viel Geld. Ne? Also wir sitzen in den tollsten Büros dort, wir trinken den leckersten Kaffee. Ja?
Ja.
Und da ist so viel Geld. Das kann nicht sein, dass das nicht möglich ist, dass diese Frauen nicht wiederkommen. Ich hatte damals, da gab es ja das iPhone, ich hatte schon BlackBerry. Ich hatte das neueste BlackBerry, weil wir eine amerikanische Firma waren.
Ja. Ja?
Also ich war schon mit zu Hause, aber es wäre alles möglich gewesen. Ja, aber der Wille war nicht da.
Oder und die Struktur, oder sagen wir so, das Denken hattest du zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht losgelassen. Ne?
Genau.
Du hast eben gesagt, da kam der größte Fehler, da kamen die Kinder, das war ja nur beruflich bezogen. Ne? Familiär ist das ja das größte Glück überhaupt. Und dann halt die klassische Struktur, so wie Anwaltskanzleien so funktionieren oder funktioniert haben, das ändert sich ja auch Stück für Stück mehr.
Ja,
Denkweise noch nicht so zugelassen, dass das auch funktionieren kann, ne? Dass das auch gut sein kann. Und ist das so der Moment gewesen, wo bei dir so dieser Wunsch entstanden ist, boah, da will ich was dran ändern? Oder wie ist
ja, das? Ja, und ich werde nie vergessen, nachdem ich noch meine Tochter auf die Welt kam, ich bin wirklich früh wiedergekommen, weil ich so dieses Büro, dieses Pressebüro, das war so mein Ding da. Und ich bin nach 9 Monaten echt wiedergekommen und habe gedacht, hier, ich reiß das. Und ich weiß noch genau, das war so eine Woche oder so, da lief ich so die durch unseren Gang. Und dann kam mir ein Partner entgegen, also einer der Entscheider, und der sagte dann, Frau Engers, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ich arbeite, ja. Und dann sagte der so, wieso, Sie haben doch ein Kind, ja. Und das zeigt so diese Denke damals. Das war nicht böse gemeint, ne? Aber so ungefähr, ne? Das war deren Ehefrauen, die sind alle eben zu Hause geblieben und so. Das ist immer, es tut sich was, ja, du sagst es tut sich was, ich sehe es ja in den Kanzleien, aber es könnte noch eben viel mehr sein. Und ja, der Gedanke war so, dass ich wirklich gedacht habe, Mensch, wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind da. Also in den Kanzleien waren sie damals auch schon da. Und wir reden jetzt irgendwie, ne, meine Kinder sind geboren 2006 und 2008. Also wir reden jetzt über 2009, 2010.
Ja.
Wo ich dachte, das kann doch nicht möglich sein, dass diese hochausgebildeten, damals ist auch immer noch ein Frauenthema, ne, hochausgebildeten Anwältinnen nicht wiederkommen, weil sie eben Kinder bekommen.
Mhm. Und obwohl sie vielleicht zurückkommen möchten, ne?
Genau, genau. Mhm. Also ich glaube, es gab auch ein paar, die nicht zurückkommen wollten, aber sicher gab es viele, die gerne zurückgekommen wären. Ne? Und viele sind dann in die Justiz gegangen, das ist ja sowas, was die Juristen dann gerne machen, aber auch da ist es ja nicht so. Man wird ja auch nicht Gerichtspräsidentin in Teilzeit. Ja, also das ist... Nein, es ist eben, also es sind geregeltere Arbeitszeiten als vielleicht in den Kanzleien, aber die Karrierechancen sind da jetzt auch nicht die. Also das ist einfach, die Juristen, ich weiß auch nicht warum, sind unfassbar traditionell im Kopf. Ja? Ich glaube, das sind die Banker auch und die Ärzte auch noch. Und da müssen wir irgendwie ran. So, und da kam dann immer diese Idee, Mensch, dieses Diversity, das ist, also ich mache das wirklich schon lange. Und ich bin da eigentlich auch total stolz drauf, weil im Moment ist das ja so ein Modethema und es schießt alles auf den Boden. Und ich sehe auch viele Frauen, die sich dieses Thema jetzt auch aneignen. Das ist genial und das ist super. Und es muss, je mehr wir werden, desto besser. Jetzt kommt das kleine Aber. Ich denke, das habe ich bloß vor 10 Jahren habe ich das schon gesagt. Ja, jetzt, was ich jetzt in der Zeitung lese, da denke ich immer, ja, das wusste ich auch alles, aber jetzt nicht ohne Gräuel, sondern ich denke, okay, wir werden mehr, es ist gut so, es ist besser.
Vielleicht hast du ja denjenigen auch den Weg geebnet, dass sie jetzt so viele werden können. Ne?
Ja, vielleicht.
weil wir erfinden ja eigentlich nichts Neues, sondern eigentlich, nein. eigentlich nehmen wir ja Dinge, die schon da sind und wandeln sie so um, sprechen sie so aus, dass halt die Leute um uns herum es dann auf einmal verstehen oder dass es Klick macht. Ne?
Und der Mensch ist eben auch immer noch so gestrickt, dass er den Leuten, also das merke ich eben auch, die wir hier so, die Freien und die Ein-Mann-Shows, die Ein-Frau-Shows, sie hören halt denen zu, die mal einen großen Posten haben. Und die Frauen, die ich jetzt sehe, das sind alles Ex-Vorständinnen oder Ex-Aufsichtsrätinnen, ja, die jetzt und die dort eben nicht geblieben sind. Und ich weiß genau warum. Ich verstehe das total. Also da finde ich immer schwierig, wenn die so Schelte kriegen, verstehe ich total, dass die gegangen sind. Aber die ziehen sich jetzt diesen Hut auf. Und die braucht es. Das sind die Role Models, das ist total super. Aber den hört man zu, weil es eben eine Ex, weiß ich nicht, was war. Ja. Und wir One-Woman-Shows, da gibt es auch viele davon, die schon ganz viel Diversity machen. Mhm. Ich will gar nicht sagen, wir haben es schwerer, aber wir müssen mehr kämpfen, um wirklich nach oben zu kommen und uns zuzuhören. Und deswegen ist es total super, dass es jetzt diese Damen und auch, es sind ja auch einige Herren, ne? Ein Herr Sattelberger, der das früh schon gesagt hat, also ganz toll. Aber in Deutschland ist es immer noch so, man wird einem erst zugehört, wenn man eben mal irgendwo oben, was auch immer das heißt, war, ja?
So. Ja, Titel und Zertifikate haben schon einen großen Stellenwert in unserem Land. Das wird Stück für Stück weniger, aber es ist nach wie vor gut. Und wenn du eine Botschaft hast, die du rausbringst, dann hilft es natürlich. Ne?
Total. Ist ja so. Aber wie gesagt, nochmal, also je mehr es davon gibt, desto besser. Und wenn es die dann eben sind und diese Idee voranbringen, super. Ja, also das finde ich ganz, ganz toll.
Ja. Und dann sind wir ja schon mitten in deiner aktuellen Tätigkeit, ne? Als Diversity Coach, als im Diversity Management, wo du in Firmen gehst, wo du eingangs ja schon gesagt hast, dass du den Menschen zeigen willst, den Firmen zeigen willst. Es ist erstens mal leicht, weil ihr habt schon ganz, ganz, ganz viel Vielfalt. Und ich finde, dieser Ansatz, der hilft dann auch wieder weg von dieser klassischen Struktur hin zu der Individualität, was du dann dort in den Firmen machst oder dann halt auch oftmals in den Kanzleien, oder?
Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.